Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später. Freunde, bevor es jetzt hier weitergeht, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wie einige von euch ja wissen, bin ich Veranstalter der 0774X Invitational in Jena. Das ist ein Pop-Up-Tattoo-Event, was einmal im Jahr stattfindet, über 4 Tage. 32 Artists verbringen die Zeit zusammen. Es werden gute Gespräche geführt, Techniken ausgetauscht, Netzwerke geknüpft und so weiter und so fort. Das Ganze bei leckerem Essen im Normannenhaus in Jena, mit Tattoo natürlich. Es ist keine Convention, sondern es ist eher so ein Gathering, wie es früher in den guten alten Zeiten gewesen ist, habe ich zumindest so gehört. Und wir haben dieses Jahr noch ein paar Plätze zu vergeben und ich möchte gerne mal gucken, wen man vielleicht noch nicht auf dem Zettel hat, und deswegen mache ich hier jetzt ganz kurz Werbung dafür. Wenn ihr Bock habt, dieses Jahr mit dabei zu sein, es ist vom 22. bis zum 25.10.2024 im Normannenhaus in Jena, dann klickt bitte auf Bewerbung Application unter der Adresse 0774x.de. Alles zusammengeschrieben, 0774x.de. Da drückt ihr auf den Bewerbung-Button und dann könnt ihr euch bewerben. Es ist egal, ihr braucht nicht viele Followers, ihr müsst coole Arbeit machen und eine entspannte Persönlichkeit haben, dann kommt ihr auf jeden Fall in die engere Auswahl. Für die, die sich schon beworben haben, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich die Auslosung machen kann. Alle Details, das Konzept findet ihr auch auf 0774x.de und Preise gibt es dann, wenn es soweit ist. Da bin ich noch mit der Planung noch nicht ganz so weit, aber es wird jetzt auch nicht teurer als eine normale Convention über 3 Tage, so viel kann ich sagen. Viel Spaß mit der Folge, Dankeschön fürs Zuhören, wir sehen uns bis dahin, ciao.
Wo ich mich 1990 das erste Mal habe tätowieren lassen, in Friedrichshafen, ein ungefähr handflächengroßer Drache, nee, das hat ausgereicht, damit warst du in Friedrichshafen der Tätowierte.
So. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Heute wieder ein In-Person-Podcast. Ich bin aber dieses Mal nicht bei mir im Studio, sondern wir sitzen hier im guten Holiday Inn Express Hotel in München bei kurz vor dem großen Event, was Julian hat. Da werden wir nachher bestimmt auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Und bei mir ist heute eine absolute Legende der deutschen Tattoo-Szene. Er lacht gerade schon. Nee, ihr kennt ihn alle, bin ich mir ziemlich sicher. Er ist damals Chefredakteur des Tätowiermagazins gewesen. Er ist Moderator eigentlich fast jeder ernstzunehmenden Tattoo-Convention in Deutschland. Er ist Schriftsteller, er ist Autor. Habe ich irgendwas vergessen?
Ach, irgendwie, ich mach eine Menge Zeugs, und ich schnitze noch und mache Kunst und alles Mögliche. Also inzwischen mache ich alles, worauf ich Bock habe, kann man vielleicht kurz sagen.
Okay, cool. Er hat sich, er macht alles, worauf er Bock hat. Ihr habt ihn an der Stimme vielleicht schon erkannt, und zwar ist bei mir heute der liebe Dirk Boris Rödel. Dirk Boris, was geht? Alles gut?
Alles prima. Vielen Dank auch, dass du mich jetzt als sozusagen Interview oder Blog oder Podcast, das ist es ja eigentlich, ja. Ich bin zwar völlig raus, also als Podcast-Blog-Gast bedacht hast. Also freut mich. Bin gespannt, welche Themen wir heute so anschneiden werden und über was wir so reden werden.
Ja, ich auch. Ich bin hier ein bisschen unter Zugzwang, weil du bist natürlich derjenige, der von uns beiden die größere redaktionelle Erfahrung hat. Ich bin eher so der Run-and-Gun-Typ. Ich quatsch einfach drauf los.
Deswegen. Ja, also kann ich vielleicht gleich mal... Ich bin ja irgendwie ins Redaktionelle auch als Quereinsteiger reingerutscht. Ich habe ja auch nie Journalismus gelernt.
Ach, wirklich nicht, okay.
Nee, bei uns im ganzen Huber Verlag war irgendwie, glaube ich, niemand, der Journalismus gelernt hat. Die Heide, die vor mir Chefredakteurin war, die hat Gartenbau studiert.
Ah, okay.
Der Michael Alsdorf, der die Bikers News im Huber Verlag gemacht hat, der hat Theologie und Philosophie studiert. Wir haben alle weiß der Kuckuck was gemacht, aber nichts, was mit Journalismus zu tun hatte. Also von daher so das... mein Nachfolger, der Boris Glatthardt, der war, hatte tatsächlich eine journalistische Ausbildung. Ah, okay. Dann. Das war aber, glaube ich, wirklich im Verlag der Einzige, der jetzt irgendwie wirklich journalistisch was hätte erklären können. Wir anderen haben einfach so vor uns hin dilettiert und haben gehofft, dass es keiner merkt.
Aber es habt ihr ja offensichtlich sehr erfolgreich gemacht, ne? Ich meine, das Tätowiermagazin ist ja die Instanz in Deutschland gewesen. Gott hab es selig. Aber wie bist du denn dazu gekommen, wenn das überhaupt vorher gar nicht so Journalistik dein Ding war?
Da könnte ich tatsächlich ein bisschen ausholen, und ich habe mir auch mal überlegt, irgendwie, also ich möchte auf keinen Fall, dass das jetzt hier irgendwie so ausartet in so einer Selbstbeiräucherung meiner Lebensbiografie oder so, aber vielleicht kann ich da mal eine Geschichte erzählen, die tatsächlich irgendwie ganz spannend und interessant ist und die im Prinzip eben dazu geführt hat, dass ich dann im Tattoo-Journalismus gelandet bin. Und das kam im Prinzip eigentlich über ich habe ja Japanologie studiert. Ja. Also ich hatte zwei Hauptfächer, Japanologie und empirische Kulturwissenschaft. Und noch bevor ich angefangen habe mit Japanologie, kam mein Interesse für Japan über Kampfkunst. Ich war oft in Japan zum Kampfkunst trainieren. Aha. Ninjutsu habe ich damals trainiert. Ach, cool. Im Nordosten von Tokio war das. Und habe mir dann natürlich abends war Training beim Großmeister oder bei seinen Meisterschülern. Tagsüber habe ich mir natürlich Tokio angeguckt, was da alles so gibt. Und ich habe mich zu der Zeit, das war also die Zeit, wo es als einzige Zeitschrift viermal im Jahr das Easy Riders Tattoo gab. Eine Zeitschrift, das muss man heute wirklich auch mal sagen, die ganze Zeitschrift hatte keine einzige farbige Seite. Es war so ganz grobes Papier, noch nicht mal richtig weiß.
Ja.
Und es kam alle 3 Monate raus und es waren nur Scheiß-Tattoos.
Wie so ein Fanzine so ein bisschen.
Ja, im Prinzip, also das war von so ein Sidekick-Heft vom Easy Riders aus dem Paisano Verlag. Und das war eben so die Zeit, wo man kaum Infos hatte über Tattoos, aber irgendwie hatte ich es dann doch geschafft, mich zumindest einmal tätowieren lassen, natürlich irgendwie im Hinterzimmer vom Rockerclub und so. Und wo ich dann eben in Japan war zum Trainieren, habe ich irgendwo mal mitgekriegt, in Japan gibt's auch sowas wie so eine traditionelle Tattoo-Kunst. Wie gesagt, war Ende der 80er, da hat hier keine Sau irgendwas gewusst über japanische Tätowierungen. Das war lange, lange bevor irgendein Japaner mal auf eine europäische Convention gekommen wäre. Und dann war ich eben in Japan, in Tokio, und dachte, ich frag mal rum. Mhm. Und bin dann eben in Tokio nach Harajuku, das ist so das Jugend-Innenviertel, wo die Rockabillys und die wilden Kerle halt so.
Da gibt's eine krasse Szene, ne, Rockabilly. Ich habe letztens eine Doku gesehen, die treffen sich immer zum Tanzen, das finde ich mega cool.
Ja, ja, die sind da schräg drauf. Und da dachte ich, wenn es irgendwelche Leute gibt, die sich damit auskennen, dann in Harajuku, und habe mich dann da umgehört und hab eine ganze Weile gebraucht, bis irgendwann mal einer meinte, ja, also traditionelle Tätowierer, doch, da gäb's wohl in Yokohama einen. Da fragt mal seinen Kollegen, und der hat mir dann irgendwie eine Telefonnummer aufgeschrieben. Ich konnte zu der Zeit, das war noch bevor ich Japanologie studiert habe, kaum Japanisch, ein paar Brocken vielleicht. Und dann bin ich eben zu der Rezeption meiner Herberge, habe denen die Telefonnummer gegeben, gesagt, hier, ich habe deine Telefonnummer, das ist ein Tätowierer in Yokohama, ich möchte da hin, könnt ihr da mal anrufen, fragen, ob der mich empfängt. Mhm. Und dann hat die da angerufen, die Rezeptionistin, hat gemeint, ja, hier ist ein Deutscher, der würde sie gern besuchen. Und dann hat sie so immer neben mir übersetzt, und leider ist nicht möglich. Und dann habe ich gemeint, ich spreche ein bisschen Japanisch. Dann hat sie gemeint, der spricht ein bisschen Japanisch. Und dann hieß es, ja, dann soll der mal vorbeikommen.
Ah, echt? Ja. Das war der Door-Opener, cool.
Und ja, das war eben Horiyoshi. Also das war im Prinzip einer der ersten Tätowierer, die ich in meinem Leben je getroffen habe, witzigerweise. Und dann hat er eben der Rezeptionistin erklärt, wie ich da hinkomme. Ich bin in die Bahn gestiegen nach Yokohama, hab dem Taxifahrer dann die Adresse gegeben, und der hat mich dann irgendwo im Wohnviertel, ne, die traditionellen japanischen Tätowierer haben ja keine Studios, die machen das ja im Prinzip, das siehst du von der Straße aus nicht. Und dann stand ich beim Horiyoshi im Studio.
Vor allem, wenn du nicht weißt, wer das ist, bist du ja dann auch wahrscheinlich so gar nicht starstruck oder so, ne? Jetzt null, mit dem jetzigen Wissen wäre es wahrscheinlich anders.
Also es war beiderseits, und wie ich dachte halt, und ich habe natürlich schon einen riesen Respekt gehabt, weil ich halt schon natürlich wusste, das hat auch mit der Yakuza zu tun, mit der japanischen Mafia irgendwie, und das ist halt ein alter Meister, und tätowieren fand ich natürlich sowieso, das hatte auch natürlich noch eine ganz andere Magie damals, das war ja 1990 war das, ne? Und ich war schon, habe mich dann bemüht, alles richtig zu machen, Schuhe ausziehen, höflich verbeugen. Und wahrscheinlich hatte ich irgendein kleines Geschenk dabei. Was das ist dann unerheblich, einfach. Mhm. Hauptsache irgendwie ein Geschenk.
Ja.
Dann haben wir uns irgendwie so mit Händen und Füßen unterhalten. Er hat nebenher immer seine Kunden gehabt, natürlich alles Yakuza, mhm. und hat die tätowiert. Und ich habe damals, das war natürlich auch noch vor Handykamera, ich habe eine beschissene kleine Plastikkamera, die ich vorher noch irgendwie in Shibuya gekauft habe oder so, also richtig kleines Scheißdrecksgerät. Und habe dann gemeint, ob ich Fotos machen darf. Ja, ich soll Fotos machen, so viel ich will und so. Und das war total. Ich habe dann auch irgendwann mal, habe ich mich so umgeschaut, während er tätowiert hat, und habe dann auch teilweise Briefe gesehen mit Namen drauf, die ich eben aus dem Easy Riders Tattoo-Heft kannte.
Ja.
Wie zum Beispiel Hanky Panky oder Luke Atkinson.
Krass.
oder Don Hardy, die schon bei ihm zu Besuch waren.
Ja.
Und dachte ich, mein lieber Schwan.
Ja.
Der kann was. Und dann war ich tatsächlich bei ihm 4 Stunden im Studio. Sein Partner, Kollege hat dann immer irgendwie mich mit Dosenkaffee bewirtet. Irgendwann hatte ich dann natürlich die Batterien von der Kamera kaputt. Dann ist der Kollege los, hat neue Batterien besorgt. Es war so surreal irgendwie. Und dann nach einigen Stunden, ich war so fasziniert von allem, ne? Also wenn du mal bei Horiyoshi im Studio bist, ist es winzig klein, aber du hast 100.000 Sachen zum Gucken. Mhm. Und das war für mich ja das allererste Mal, dass ich überhaupt mit dieser ganzen Welt so konfrontiert war, dass da Leute mit totalen, also war halt Ende der 80er, Anfang 90er, da war irgendwie selbst ein Sleeve hierzulande fett. Und da kamen Leute rein, die hatten komplette japanische Bodysuits. Das hat mich total geflasht und ich war völlig hin und weg und ich durfte es fotografieren. Ich durfte dem Fragen stellen.
Das ist echt krass.
Und der war total geduldig. Und dann nach einigen Stunden, es waren wahrscheinlich so 4 Stunden, habe ich dann gedacht, das ist ja aber langsam hier echt lästig, und habe gemeint, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und ich habe Sie jetzt sehr belästigt und ich werde jetzt gehen, und tausend Dank nochmal. Nein, ich durfte jetzt nicht gehen, Sie gehen jetzt noch was trinken. Ich muss mitkommen.
Stark.
Ich gedacht, naja, gut, sage ich jetzt auch nicht nein. Dann sind wir noch 4 Stunden nach seiner Lieblingsbar abgehangen, haben Sake und Shochu und ich weiß nicht was alles getrunken, und er konnte kaum Englisch, ich konnte kaum Japanisch, aber irgendwie haben wir uns prima unterhalten.
Das ist witzig, ne? Dass dann, das manchmal so passt.
Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, also, ob das heute noch so funktionieren wird. Dann hat sein Kollege irgendwann mal behauptet, wo ich denn hin müsste. Er müsste zufällig in dieselbe Richtung. Die Japaner müssen immer zufällig in dieselbe Richtung. Natürlich musste der sonst woanders hin. Ne? Und das war eine sehr surreale Begegnung, und die mich total geflasht hat. Und da habe ich dann auch natürlich Leuten von erzählt. Und dann hat einer gemeint, der auch die Bilder gesehen hat, der ist ja total super, schreib doch da mal einen Artikel drüber. Da gab es früher so 2 Zeitschriften, Japan Aktuell und Japan Magazin. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, was soll's, frage ich mal, ob die mal was wissen wollen über japanische Tätowierungen. Weil ich hatte ja aus dem quasi Gespräch ganz viele Infos aufgenommen, hatte tolle Bilder und habe dann tatsächlich im Japan Aktuell meinen allerersten Bericht geschrieben.
Krass.
Über Horiyoshi. Das war mein erster.
Das ist so direkt mit der Masterklasse einzusteigen.
Ja. Geil. Und wie so alles drumrum irgendwie so liegen lassen und gleich mit Horiyoshi mal angefangen. Und und dann, als ich dann einige Jahre später, war ich dann für ein Jahr in Japan, habe da 2 Auslandssemester gemacht. Und wie ich zurückkam, 1995 war das, da waren die ersten Hefte vom Tätowiermagazin rausgekommen.
Ah, okay.
Also 94 ist das erste rausgekommen, das hatte ich dann irgendwie verpasst, da war ich noch in Japan. Wie ich dann so April, Mai 95 zurückkam, da war schon die Ausgabe 3 oder so draußen, und da war dann ein Bericht drin über japanische Tattoos, und der war scheiße. Ich meine, irgendwie man kann's der Heide nicht jetzt vorhalten, weil damals, wie gesagt, wusste man. Also der ganze Bericht war eigentlich eine Ansammlung von Klischees, Mythen, Legenden. Es war kein einziges Foto von einer japanischen Tätowierung drin.
Auch stark.
Nur von einem Kunden hier, vom Sohne aus München.
Ja.
Der Sohne aus München hatte einen Kunden, der wollte so einen japanischen Bodysuit, und der Sohne hat ihm was ziemlich Cooles gemacht. was eigentlich wirklich japanisch war, aber relativ nah dran kam. Aber es war kein einziges Foto drin von einer echten japanischen Tätowierung. Weil es kannte ja keiner japanisch.
Es konnte auch niemand was dagegen sagen, weil hierzulande wahrscheinlich auch die wenigsten wussten. Ich meine, gut, Luke Atkinson wahrscheinlich, aber sonst wahrscheinlich dünne.
Genau. Und dann habe ich halt gedacht, ne, das ist ja völliger, also ich fand das Magazin erst ganz cool und dann kam dieser Artikel und dachte, das ist ja völliger Blödsinn. Und dann habe ich in der Heide damals einen Brief geschrieben, hier bezüglich ihres Artikels über japanische Tätowierung. Und habe dann mir noch, ich habe mir noch überlegt, soll ich den schreiben, das ist völliger Schrott oder soll ich es ein bisschen freundlicher gestalten. Ich habe mich dann zum Glück für die zweite Variante entschieden und habe dann eben gemeint, also ich war neulich in Japan, irgendwie, als ich dann eben dieses Jahr, diese zwei Semester in Japan verbracht habe, da habe ich schon viel mehr japanische Tätowierer inzwischen besucht gehabt, hat er irgendwie wirklich ein ordentliches Fotoarsenal dann auch und habe gemeint, also ich kann jetzt mal wirklich was Sinnvolles darüber schreiben. Ich habe eigene Fotos von original japanischen Tätowierungen, habe mit traditionellen Tätowierern gesprochen in Osaka, in Kyoto, in Tokio. Wollte da einen Artikel haben. Natürlich am nächsten Tag hat mich die Heide angerufen und ja, schwuppdi, dann war ich beim Tätowiermagazin.
Krass, aber cool. Ja, ich meine, aber solche Leute willst du ja auch haben, ne? Da, wenn ich jetzt zum Beispiel Magazininhaber wäre oder Chefredakteur irgendwo und jemand sagt mir, ja, cool, aber ich mach so und so und kommt dann von sich aus mit so einer eigenen Energie rein, da weiß man ja auch, der oder diejenige hat da was für über. Ne? Das ist da nicht nur ein Job, so wo man irgendwas über irgendwas schreibt, sondern wirklich, wo man sagt, okay, ich möchte euch ein bisschen was hier aus dieser Welt nahebringen, was auch authentisch ist. Cool.
Ja, also das war im Nachhinein natürlich für, habe ich es dann auch verstanden, für die Heide war das natürlich dann irgendwie so ein Lottogewinn. Natürlich gerade das Tätowiermagazin mit den ersten Ausgaben rausgebracht. Du weißt noch nicht so richtig, wie es läuft. Und dann kommt einer und bringt ein Thema auf und hat da Originalmaterial, was im Prinzip eigentlich alle interessiert. Mhm. Und eigentlich war da noch gar nicht irgendwie so, da wollte ich einfach nur erstmal ein bisschen was über japanische Tätowierungen erzählen. Und dann, ich denke, das kam wahrscheinlich dann auch von der Heide aus, dass die dann gefragt hat, irgendwie, hier, da ist eine Convention, willst du da mal für uns hin, da ist eine Ausstellung, bei dir ist in der Nähe ein Künstler, willst du mit dem mal ein Interview machen und so weiter. Und dann hat sich dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass man natürlich prima damit während dem Studium Geld verdienen kann. Mhm. Toller Nebenjob. Und so bin ich dann reingerutscht.
Warst du selber zu dem Zeitpunkt schon ordentlich tätowiert oder war das sowas, wo man gesagt hat, man hat sich für das Thema interessiert, aber jetzt nicht so, noch nicht so Praxis?
Also ich hatte so an Oberarmen einige Tattoos, also so quasi T-Shirt-Grenze war das noch so, aber das war ja auch wirklich eine andere Zeit, ne, wo ich mich 1990 das erste Mal habe tätowieren lassen in Friedrichshafen, ein ungefähr handflächengroßer Drache, ne, das hat ausgereicht, damit warst du in Friedrichshafen der Tätowierte. Es wird halt keine Sau mehr interessieren.
Ja, das stimmt, ne?
Aber damals, da waren einfach, das hatte eine ganz andere Wertigkeit auch. Ne? Aber ich habe auch, wo ich dann eben in diese zwei Semester, 94, 95 in Japan war, da habe ich mich da auch von einigen Leuten tätowieren lassen, von Sabado in Nagoya. Ich habe mich tatsächlich nie von einem traditionellen Tätowierer tätowieren lassen, obwohl ich ja auch dann später meine Magisterarbeit über traditionelle Tattoos geschrieben habe.
Also du bist auch fertig geworden mit deinem Studium,
das du hast ich deinen Magister gemacht. Genau, ja, Magister in Japanologie. Und meine Magisterarbeit ist über die Entstehung der japanischen Tätowierkunst.
Cool. Genau. Ach, das ist perfekt. Normalerweise ist das ja so, das wäre jetzt so ein klassisches Fach gewesen, wo ich mich jetzt persönlich fragen würde, so, okay, was macht man mit Japanologie hinterher, wenn man jetzt nicht direkt Forscher wird?
Ja, also entweder du bleibst an der Uni, das machen aber die wenigsten und die allermeisten meiner Kommilitonen, die arbeiten dann in irgendeiner Weise in der Wirtschaft, sind entweder Übersetzer, Dolmetscher für irgendwelche Wirtschaftsunternehmen oder arbeiten bei Mercedes, bei Sony, bei kein sowas halt, was ich dann irgendwie auch nicht so spannend fand. Also im Prinzip mit meiner Japanologie fange ich eigentlich inzwischen auch nicht mehr so viel an, aber das war im Prinzip was, ich denke irgendwie bei manchen Sachen, die man so im Laufe seines Lebens macht, man muss da nicht dran kleben bleiben. Es kann auch einfach sein, dass das einfach so eine Stufe zu was anderem ist. Und das war für mich auf alle Fälle eben über den Umweg. Also am Anfang, wo ich angefangen habe mit Japanologie zu studieren, da war klar, dass ich meine Magisterarbeit machen möchte über Ninjutsu, über klassische Kampfkunst. Mhm. Und das hat sich dann eben geändert und dann hat sich eben der Interessenschwerpunkt mehr auf Tattoos verlagert, wo ich eben auch gemerkt habe, da gibt's nichts. Also zu der Zeit, inzwischen ist das völlig anders, inzwischen wirst du totgeschlagen mit Büchern über Japanisch und japanische Tätowierkunst. Damals, es gab nichts, wo ich 94 in Japan an der Doshisha-Universität in Kyoto war und habe dann eben meinem zuständigen Professor da an der Universität gesagt, was ich untersuchen will und was ich erforschen will und so, weil ich ja eben auch Kulturwissenschaft gemacht habe. Also es war eben so die perfekte Mischung zwischen Japanisch und Kulturwissenschaft. Und dann hat er halt auch so mit den Achseln gezückt und gesagt, na dann, irgendwie,
viel Spaß.
Ich kann Ihnen dazu absolut null sagen. Sie werden in unserer Büchereibibliothek dazu nichts finden. Gehen Sie ins Feld, gucken Sie, dass Sie Tätowierer finden, was auch immer Sie brauchen, aber da müssen Sie selber gucken.
Aber cool. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man damit vielleicht so ein kleines bisschen vorurteilsbehaftet auch dran geht, weißt du, dass du halt irgendwie sagst, okay, soweit ich weiß, war es ja bis vor kurzem auch noch so, dass man als Tätowierter in japanischen Schwimmbädern zum Beispiel nicht so gerne gesehen ist, weil es halt eben damals zumindest ja noch meines Laienkenntnisses nach ja auch Yakuza-mäßig konnotiert war und man da dann eher Probleme hatte und ja auch deswegen das nicht so. Also, dass sie das traditionell eher nicht so geil finden, wenn man halt tätowiert ist, weil es halt immer diesen kriminellen Hintergrund hat.
Da hat sich wahrscheinlich nicht schon was geändert, aber nicht so viel. Hm. Also diese Schilder quasi mit dem tätowierten Comic-Männchen quasi so durchgestrichen nach dem Motto, wir müssen leider draußen bleiben, die gibt's immer noch. Krass. Und das wird in Japan auch nach wie vor noch mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht. Und also ich denke, meine Kommilitonen, die mit mir damals nach Japan sind, die hatten alle verdaulichere Themen für die japanischen Profs und bei mir haben sie sich wahrscheinlich gedacht, da ist Hopfen und Malz verloren, soll er halt mal gucken. Und es ging aber relativ gut. Ich habe dann auch an der Uni japanische Freunde gefunden, die auch irgendwie man findet sie ja dann einfach so, ne, die auch sich für das Thema interessiert haben und die sich tätowieren lassen wollten. Und was zum Beispiel wahnsinnig spannend war, ein Kumpel von mir, der wollte sich so ein aztekisches Armband stechen lassen. Aber es gab 94 in Japan, ausgenommen Sabado in Nagoya und Uchiyama Hideo in Tokio, keine westlichen, also Tätowierer, die westlich gearbeitet haben. Mhm. Es gab keine Tattoo-Studios, gar keine. Die beiden gab's, ne? Krass. Der wollte aber halt ein aztekisches Armband tätowiert haben. Dann ist er zu einem traditionellen Tätowiermeister nach Osaka, hat mich da mal mitgenommen. Und der hat ihm dann mit Tebori ein Aztekenarmband tätowiert. Also diese kulturelle Melange, dass du bist dann bei einem traditionellen Tätowierer und der sticht dann mit traditionellen japanischen Sticheln ein Aztekenarmband, weil es gab sonst keine. Und
der aber hat auch, cool, dass er es gemacht hat.
Der hat auch Mickey-Mäuse gestochen, wenn es jemand von ihm wollte, mit Tebori.
Da können sich andere Leute heute auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Die sagen dann, was, ne, wenn du hier mit so einer Unendlichkeitsschleife ankommst oder so, kannst du direkt wieder abtreten. Aber da dann zu sagen, ja klar, mache ich dir. Die Nachfrage wird wahrscheinlich auch eine andere gewesen sein als heute.
Das war halt auch so die Zeit, wo ich denke, wo dieses vor allem in Europa und in Amerika aufkeimte Interesse, so in den 90ern. Mhm. Das hat sich ja auch in ganz vielen Kulturen positiv ausgewirkt, insofern, dass die Kulturen sich ihrer eigenen Tattoo-Tradition bewusster geworden sind. Sei es die Maori, sei es die Iban Dayak auf Borneo, wo die Leute plötzlich gemerkt haben, hallo, da interessiert sich jemand für unsere Tattoo-Kultur, wo es die ganze Zeit hieß, das ist primitiv und bäh und soll man nicht mehr machen. Ja. Und jetzt ist es toll und angesagt und hip. Und das war, glaube ich, in Japan schon auch der Fall, dass das so eine Rückkoppelung gab, weil in den frühen Büchern, die es über die japanische Tattoo-Kunst gab, zum Beispiel von Ritchie und Buruma, The Japanese Tattoo, da heißt es im Prinzip so, ist eigentlich im Aussterben begriffen. Mhm. Also das, was wir hier zeigen, das sind im Prinzip die letzten und dann war es das. Ne?
Krass, wer hätte das gedacht?
Ja, und jetzt ist das so aufgeblüht wieder. Das war schon cool, so dass das ich hatte wirklich, wo ich Horiyoshi das erste Mal besucht habe, habe ich so gedacht, das ist so der letzte seiner Art, ne, der letzte Mohikaner, und wenn der weg ist, dann gibt's das nicht mehr. Und dann hat sich das in relativ kurzer Zeit, in ein, zwei Jahrzehnten ziemlich berappelt. Mhm. Ganz ordentlich rausgebildet.
Wie war das dann, wenn du wirst ja dann, also ich denke, du warst dann mit deiner Magisterarbeit fertig und bist dann wahrscheinlich Vollzeit direkt zum Tätowiermagazin gegangen.
Genau, ja.
Da hast du ja auch, also ich meine, ich bin ja auch seit, keine Ahnung, wann bin ich dazu gekommen, 2006, 2007 habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, weil man dann auch erst das Alter natürlich hat, wo man sich tätowieren lassen darf und wo das dann überhaupt interessant ist. Da bist du ja eigentlich aber auch relativ viel rumgekommen, ne, für das Tätowiermagazin. So, und gibt's da so, was ist so dein Erlebnis, wo du sagst, boah, da denke ich immer wieder dran zurück, das war richtig cool?
Schwer zu sagen.
Wir können auch die Top 3 nehmen, das geht auch.
Schwer zu sagen. Also sag mal, was bei mir immer so ein Highlight im Kalender war die frühere Barcelona Convention. Mhm. Die einfach vom Feeling und von den Leuten, das war mitten in der Stadt, du warst auf der Convention und wenn du Pause wolltest, bist du aus der Convention raus in die Nebenstraße, in eine Tapas-Bar, kaltes Bier getrunken, Tapas gegessen, bist wieder zurück. Fantastische Tätowierer. Ich glaube, einmal habe ich mich übers Wochenende 3-4 Mal tätowieren lassen auf der Convention.
Krass, einfach okay.
Einfach so die Vibes und die Atmosphäre und da kam es dir richtig so, das war so richtig Kind im Süßigkeitenladen, ja. Und von dem will ich was und der macht geile Sachen, wow, und dieses Black Sabbath Tattoo, sowas will ich auch haben und so, das war richtig, richtig geil, und das war auch noch so die Zeit, ich muss immer aufpassen, wenn ich von früher erzähle, aber da kann man vielleicht nachher noch, dass ich mich nicht so anhöre wie mein eigener Opa, wenn er vom Krieg erzählt.
Nee, ich finde das ja immer spannend, weil wir haben ja hier auch einen guten Querschnitt, sage ich mal, vom Azubi, sage ich mal, bis zum Veteran, und gerade bei dir, der jetzt dann schon seit Anfang der 90er Jahre so diese Szene irgendwie oder Teil dieser Szene ist, ist das super interessant, weil das sind ja Sachen, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wenn ich wissen will, wie es heute ist, gucke ich mir Instagram an, weißt du?
Das stimmt, ja, ja, ja. Und ja, gerade so Conventions wie Barcelona, das war halt wirklich, da war auf der Convention bis, ich weiß nicht, wie lange die ging, bis um 11, bis um 12 war High Life. Mhm. Und danach war Party. Und das hast du halt, wo hast du das noch? Irgendwie vielleicht auf der Gods of Ink oder so. Aber ansonsten ist ja irgendwie so ab Nachmittag tröppelt so ein bisschen aus.
Ja.
Irgendwie so zum Contest bleiben im Prinzip eigentlich nur die angemeldet sind, und die Tätowierer.
Ja, das stimmt.
So dieses, dass die Convention die Party ist, und je länger es dauert, umso geiler. Und an allen Ständen wird schon gesoffen und Party gemacht, aber da hockt noch Bernie Luther und macht noch einen Arm fertig. Und es war immer so, ne? Bernie Luther war immer der Letzte, der noch gearbeitet hat. Wir hatten alle schon, ja, ja, ja. Ich weiß, in Bonn war mal eine Convention, da hätte ich ein Foto machen können. Die haben die ganze Convention war abgebaut, die haben die ganzen Stellwände schon rausgetragen. In der Mitte saß der Bernie und hat noch tätowiert. Immer.
Krass. Das habe ich das letzte Mal gesehen in der Schweiz auf den Ink Days. Da war es Randy, der dann noch da war, während ihm wirklich alleine um ihn rum alles schon abgebaut, und er ist so Lonesome Rider mäßig wirklich da als letztes am Start. Finde ich auch lustig, weil wenn ich mir zum Beispiel, ich war auch dann in Zürich mit Remis noch unterwegs, so, und Remis ist dann wie so ein enttäuschter Vater durch die Gänge gelaufen und meinte dann auch zu mir, also ach, eigentlich früher gab es hier eine Aftershow-Party, wo alle Tätowierer waren, also man brauchte keine separate zu machen, sondern es hat sich einfach so ergeben, und jetzt ist es aber so, alle gehen nach Hause, so, ich weiß nicht, ich bin hier wahrscheinlich der Älteste von allen, aber irgendwie, ich hätte jetzt noch Bock, Party zu machen. Woran liegt das, findest du, dass das so geworden ist, dass das halt sich so entwickelt hat?
Früher waren halt Conventions was was Besonderes. Ne? Du hast dich halt wirklich auf spezielle Konferenzen, wie jetzt auf Barcelona zum Beispiel, da hast du dich halt gefreut, oder auf Berlin, ne? Dortmund, was auch immer, Frankfurt. Und das waren schon so besondere Tage im Kalender. Und heute ist es halt, da kannst du irgendwie an jedem Wochenende kannst dir 4, 5 auswählen, ne? Und das betrifft natürlich die Tätowierer wie auch die Kunden, ne? Und früher war die Convention das Event des Wochenendes. Mhm. Heute gehen die Leute auf eine Convention, holen sich ein Tattoo ab und dann gehen sie nach Hause, duschen und gehen dann in den Club oder treffen sich mit Freunden. Aber dieses Party machen, also dass die Convention die Location ist für die Party, das ist irgendwie dafür ist es zu so ein bisschen, wie soll man sagen, zu inflationär. Es gibt einfach zu viel davon. Und bei gerade so bei Events wie Barcelona, da hattest du halt irgendwie so eine ganz spezielle Mischung, bisschen wie Chemie, ne, von Leuten, die eigentlich nur drauf gelauert haben und die gewusst haben und danach geht's noch ins Clubhaus und so. Je nachdem, und wir dann aufs Klo bis in der Nebenkabine waren und die Staubsauger
gekreuscht waren. Ja, natürlich, auf jeden Fall.
So. aber auch sonst irgendwie, es war halt einfach, es war lustig irgendwie und gut, abgesehen davon war ich natürlich auch ein paar Jahre jünger, das hat auch ordentlich geholfen natürlich. Das wisst ihr jetzt auch nicht, ob das jetzt für mich so schlau wäre, heute das noch zu machen, was ich damals gemacht habe.
Wie alt bist du jetzt?
55.
Naja, guck mal, aber du bist doch kein, du kommst nicht wie 55 rüber. Du könntest auch jünger sein, finde ich.
Danke, aber irgendwie die Jahre machen sich bemerkbar, wenn ich mir halt irgendwie vorstelle, was ich früher Party gemacht habe auf Conventions, wenn ich das heute machen würde, das würde nicht mehr so funktionieren, auf alle Fälle. Aber es ist ja auch so, die Jüngeren machen es ja auch nicht mehr. Die haben einfach auch diese Convention-Party-Kultur leider nicht mehr so mitbekommen. Das war einfach früher, bei manchen Leuten war es ein bisschen anstrengend. Ich erinnere mich, ich weiß jetzt nicht, ich mag den Tom Hanke super gern. Tom, wenn du das hörst, ich mag dich super gern. Aber wenn der Tom einen im Tee hatte, er war sehr, sehr mitteilungsbedürftig, okay, zum Beispiel. Tom, du nimmst es mir nicht übel. das war also bei manchen. Und oder der Mike aus Esslingen, ne, wenn der dann angefangen hat, nach so und so viel Bieren einem die Tattoo-Welt zu erklären, das war halt, hatte auch so ein bisschen anstrengende Momente, aber es war trotzdem auch lustig.
Das sind ja alles Freaks im Prinzip gewesen, ne, auf ihre Art und Weise, so alles so irgendwie Originale. Freigeister, genau, ja, Originale. Und jetzt Originale. Ist es halt so, du hast sehr viel Convention, also sehr viel so Karriere-Tätowierer, du hast Leute, die haben mit der Szene an sich nichts zu tun, das ist nur eine Art und Weise, ein Handwerk für die, praktisch ihre Kunst rauszubringen. Es ist ja so super fragmentiert geworden. So, und da ist ja auch die Sache, wie beurteilst du das so gerade, diese Entwicklung, gerade mit dem Scope, den du jetzt hast, der ja nun wirklich von den 90ern bis jetzt ist. Ich rede da fast in jedem Podcast drüber, aber ich habe jetzt gerade so 14 Jahre auf dem Buckel, so was das professionelle Tätowieren angeht. Und allein die Entwicklung, die das schon mitgemacht hat, ist ja schon geisteskrank. Aber dann will ich gar nicht wissen, oder ich will auf jeden Fall wissen, wie du das dann bewertest, weil es ist ja dann super krass viel mehr.
Ja, das ist ebenso dieses große Thema, diese Entwicklung, diese unterschiedlichen Generationen, die sich da ja nicht wirklich den Staffelstab in die Hand gegeben haben, sondern wo vielleicht auch die einen sich ein bisschen abgehängt fühlen und nicht mehr so richtig verstehen, was gerade passiert. Mhm. Das ist knifflig und gerade, ich sehe eben gerade viele von den Tätowierern, mit denen ich in die Szene reingekommen bin, dass sie da schwer dran zu knabbern haben und dass die da auch, ja, manche auch ein bisschen vielleicht verbittert sind. Das ist was mich schon auch beschäftigt, weil ja, irgendwie tut's mir dann auch leid für die Leute, wenn ich eben sehe, sie kommen irgendwie nicht mehr richtig mit und sie denken, aber ich war doch schon da und da mit dabei und ich habe so viel gemacht und jetzt kennt mich keine Sau. Und ich war bis vor ein paar Jahren, war ich da ein bisschen, habe ich da immer gedacht, ja, mein Gott, irgendwie, was willst du? Willst du eine Medaille dafür, dass du nicht gestorben bist? Irgendwie, das ist keine Leistung, ja, einfach stimmt, da zu sein. Ja. Inzwischen denke ich, das ist vielleicht, war ein bisschen unbarmherzig und sehe das ein bisschen differenzierter. Wenn man sich das einfach mal so ein bisschen so rauszoomt und mal anguckt, so es geht ja nicht um Rotary versus Spule oder was auch immer. Das ist ja nicht Procreate versus Stencil malen. Ja. Das sind ja technische Sachen. Man muss ja mal das größere Bild sehen. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, diese Tattoo-Szene, die es ja früher tatsächlich gab, also da kannte sich ja auch wirklich jeder. Du wusstest ja irgendwie von mehr oder weniger von jedem. Eben weil es weniger Tätowierer gab und die hast du dann, die es gab, die hast du dann auf den oder den Conventions getroffen. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal bemerkt hat, wie man früher Tätowierer bezeichnet hat, also ihre Namen. Ich meine nicht die Studionamen, ich meine auch gar nicht die Namen, mit denen die sich vorgestellt hätten, sondern die Namen, die man benutzt hat, wenn man über sie gesprochen hat. Und da hast du eigentlich in den 90ern immer gesprochen vom Andi aus Kitzingen, vom Kalle aus Bamberg, vom Sole aus Cottbus. Wenn du zu irgendeinem, der in den 90ern in der Tattoo-Szene aktiv wirst, in den 90er Jahren aktiv war, wenn du zu dem sagst, Tätowierer Bremerhaven, Sting, wenn du sagst, Tattoo Thomas Erlangen, das kommt sofort, Snüden Forchheim, ne? Es gab zwei relevante Andis, ne? Wenn du von einem Andi gesprochen hast und dann hat einer gefragt, meinst du den elektrischen? Und du hast gesagt, nee, der andere, Kitzingen.
Ja.
Du hast das immer mit Orten in Verbindung
gebracht. Ja, das stimmt.
Willig Nersen, ne, der elektrische Andi, Willig Nersen, aus welchem Grund sollte ich Kapazität in meinem Hirn verschwenden, um mir den Ort Willig Nersen, tut mir leid um die Leute in Willig Nersen, ich will hier nicht auf den Schlips treten, aber ich würde mir den Ort doch niemals merken, wenn nicht früher der Andi von Body Electric da seinen Job gehabt hätte. Jetzt ist er in der Schweiz. Genauso Forchheim. Was gibt's in Forchheim außer Snüden?
Ja. Ne?
Und wie gesagt, ich bin ja Kulturwissenschaftler, da habe ich gedacht, wo gab es denn sowas schon mal? Und wenn du dann zum Beispiel denkst, ne, im Nibelungenlied, Volker von Alzey, Dietrich von Bern, Minnesänger Wolfram von Eschenbach oder Gelehrte Abraham von Worms. Das heißt, diese Verbindung, dass du eine Person mit einem Ort verbindest, dass der für diesen Ort steht, ne, gab's früher wahrscheinlich zig Leute in Worms, die Abraham hießen, aber du meintest den Abraham von Worms, du meintest den Wolfram von Eschenbach, du meinst den Tattoo Thomas aus Erlangen, der jetzt auch wieder in Kroatien ist, ne, Sting ist seit 10, 20 Jahren wieder in USA, keine Ahnung wie lang, trotzdem ist das immer noch die Verbindung. Und das würde heute nicht mehr funktionieren. Warum? Weil es in Bremerhaven wahrscheinlich inzwischen 3 Dutzend Studios gibt. Aber früher gab es halt Sting.
Früher, ich glaube, heutzutage hast du das so ein bisschen noch in der Musik. Wird ja jetzt auch immer so ein bisschen mehr, also habe ich den Eindruck, die Leute benutzen halt irgendwie Codes für ihre Herkunft dann. Du hast halt den Künstlernamen gerade im Rap, wo ich, sage ich mal, jetzt so zu Hause bin, ist es so, da ist Berlin zum Beispiel, haben die zum Teil im Namen oder irgendwie 030 oder was auch immer. Solche Sachen, also das kommt schon in einer gewissen Art und Weise wieder. Ich habe gerade das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, war, dass es bei Marken ja auch benutzt wird, ne, wenn ich jetzt, erst was mir einfällt, warum auch immer, Liebeskind Berlin, ne, da hast du ja auch eben, das sind die von da. Aber wie du schon sagst, es hat sich ja schon so weit geändert, dass du das einfach nicht mehr auseinanderhalten kannst, weil das könnte jetzt heutzutage, wenn du sagst, der Andi aus Kitzingen, das könnte für die, die sich nicht auskennen, irgendwer sein.
Ja, ja, eben. Und der Punkt ist, diese Leute, ich denke gar nicht, dass das irgendjemand mal wirklich so rational reflektiert hat, aber was eben mit diesen Bezeichnungen mittransportiert wird, ist halt eine gewisse Wertschätzung und eine gewisse, ein gewisser Status, kann man schon auch sagen. Mhm. Also du bist rausgestellt irgendwie. Und das ist irgendwann mal komplett weggebrochen, weil das nicht mehr funktioniert, weil es halt irgendwie, die Leute haben im Prinzip diesen Status verloren, und dass das irgendwie wehtut, dass das schmerzt, gerade wenn man natürlich das Gefühl hat, man hat irgendwie sich da in einer Zeit durchgebissen, wo es natürlich hatte man da auch sehr viel Freiheiten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war es auch nicht unbedingt alles so einfach, sei es Materialbeschaffung, was auch immer, sei es, wenn du irgendwie einen Laden wolltest, Kredite wolltest und du warst halt Tätowierer, ich glaube, da hast du es heute schon einfacher als früher, ne, wenn ich mir denk irgendwie der, wie mir der Frank Krabbenhöft erzählt hat, wo er einen Kredit wollte für die erste Hamburg Convention und ja.
So erstmal, also, was ist das so?
Ja, und die brauchen wir gar nicht drüber reden, also da gab's halt nichts, ja, ne? Das wäre heute kein Ding, da sagst du hier, ich mache irgendwie eine größere Veranstaltung, ich muss da so und so investieren, dies, ja, und das. Dann wirst du da angeguckt wie jeder andere Geschäftsmann, denke ich mir, oder
also es kommt drauf an. Ich kann zumindest bei uns vom Laden sagen, als ich den neuen Laden, wir haben einen relativ großen 200 Quadratmeter, als ich da angefragt habe, das ist, Gebäude gehört einem Fonds und da musste ich ein richtiges Bewerbungsschreiben machen. Ja, da habe ich also richtig auf die Tonne gehauen, was ich denn für ein toller Typ bin und so und wen ich nicht alles kenne. Aber das hat dann letztendlich geholfen, dass ich die Bude gekriegt habe. Die haben mir aber trotzdem noch eine Klausel reingedrückt, dass man vor dem Laden nicht abhängen darf. So, ne? Weil die da Schiss dann vorhaben. Ich habe gesagt, hier, das Ding ist durch, wir fahren kein Motorrad, wir haben keine Kampfhunde, so, wir haben auch mit Drogen und Rotlicht nicht so richtig viel zu tun, nur nach Feierabend. Das ist dann eben schon so eine Geschichte, aber es hilft einem, ich bin ja auch unternehmerisch ein bisschen tätig und es hilft einem jetzt heutzutage schon, wenn ich Marken zum Beispiel nach Kooperationen frage, ist es viel, viel einfacher, weil die Tätowieren natürlich auf dem Schirm haben. Ich denke, damit sind die meisten schon fast so ein bisschen late to the party, weil das Ding ist schon wieder fast durch, aber jetzt ist es auf jeden Fall im großen Mainstream angekommen, ach ja, da geht ja was, sozusagen.
Ja, also ich denke, da sind viele Tätowierer eben aus der früheren Generation einfach frustriert, weil sie so den Eindruck haben, wir haben uns da abgerackert und jetzt, wo man wirklich so aus dem Vollen schöpfen könnte, wo man wirklich viel mehr machen könnte, sind wir abgemeldet. Und das tut mir dann schon auch ein bisschen leid für die Leute, die irgendwie so merken, sie werden gerade irgendwie so auf der Standspur überholt.
Ja.
Und teilweise kriege ich von Leuten mit, die sich überlegen, ob sie überhaupt noch vom Tätowieren leben können, was todtraurig ist, weil da Leute dabei sind, die waren früher, die hätte ich früher unter den Top 10 in Deutschland als Tätowierer gehandelt. Und das sind Leute, die jetzt irgendwie schwer am Krabbeln sind, weil sie irgendwie nicht mehr so richtig mitkommen. Und das ist total traurig. Einerseits, andererseits sehe ich natürlich schon auch, es ist nicht so, dass es nicht gehen würde, weil es gibt ja auf der anderen Seite natürlich auch Tätowierer aus der Zeit, die nach wie vor top relevant sind. Andreas Köhnen, ja. Luke Atkinson. Und da denke ich, manche haben sich vielleicht schon ein bisschen auf ihrem Lorbeerkranz zu sehr ausgeruht und denen ein bisschen platt gesessen.
Das glaube ich nämlich auch, weil ich glaube, die größte Änderung, die es heutzutage gibt, früher hat das Tätowieren von sich aus gelaufen, ohne dass du was tun musstest. Als ich angefangen habe, war das auch so. Da wussten die Leute, du bist Tätowierer, du hattest zu tun. Die Leute haben mich beglückwünscht, als ich dann 3 Jahre selbstständig gemacht habe. Mensch, cool, und voll viele Unternehmen gehen währenddessen kaputt. Und ich konnte das nie so richtig ernst nehmen, weil ich mir immer gedacht habe, ja, aber ich habe da jetzt nicht viel für gemacht, ne? Ich mache okay Tattoos. Ich habe keine große Werbung gemacht oder bin da sonst was für ein Risiko gegangen. Das funktioniert einfach. Und das ist heutzutage anders. Wenn du halt nicht, also das ist ja eine Floskel, ne? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Aber das ist ja wirklich par excellence, was jetzt hier gerade bei uns in der Szene passiert. Und witzig, dass du es ansprichst, weil das ist tatsächlich jetzt hier auch schon in den letzten 2, 3 Folgen Thema gewesen. Auch von Leuten, die sich jetzt noch einen Nebenjob gesucht haben, die gesagt haben, ja, ich habe keinen Bock, irgendwie mich zu prostituieren und alles halt zu machen. Ich möchte das machen, was mir Freude am Tätowieren macht. Und deswegen sehe ich jetzt zu, dass ich anderweitig irgendwie mein Geld reinkriege. Wie ist das denn bei dir? Bist du nach wie vor so offen, was auch Veränderungen angeht? Ich meine, du hast ja auch deinen Wirkungskreis so komplett, also nicht komplett kann man nicht sagen, aber du bist ja dann auch jetzt im Prinzip vom Tätowiermagazin im Vollzeitjob zu halt eigentlich, ich könnte mir vorstellen, ich kenne jetzt deine Auftragsbücher nicht, aber dass du jede Woche auf einer Messe bist und da dann moderierst?
Gar nicht mal jede Woche, auch nicht jede zweite Woche. Also ich bin ein bisschen natürlich auch wählerisch, also weil man hat ja schon auch einen Ruf zu verlieren.
Ja.
am Anfang, wo ich aus dem Tätowiermagazin ausgeschieden bin, da habe ich dann auch mal so mehr oder weniger hier und da mal alles probiert und habe dann relativ schnell gemerkt, ich muss nicht jeden Scheiß moderieren und ich habe auch einen Ruf zu verlieren.
Ja.
Und es gibt auch Veranstaltungen, die brauche ich einfach nicht.
Ja.
Und da insofern bin ich schon auch ein bisschen wählerisch und es ist einfach auch so, je älter man wird, umso bewusster wird man sich einfach auch der Lebenszeit, die man halt jede Minute in Anspruch nimmt. Und da denke ich auch, ein ganzes Wochenende will ich eigentlich nur mit Leuten verbringen, die ich sympathisch finde. Also mit Arschlöchern. Was soll der mir dann zahlen? Also wenn der Veranstalter ein Depp ist,
ja.
Warum? Es macht keinen Sinn, nee. Mir da irgendwie Schmerzensgeld zahlen zu lassen. Das bringt's nicht. Aber es funktioniert trotzdem gut. Also ich denke, das findet sich automatisch. Irgendwie mal bricht jemand weg, weil es ihm irgendwie inzwischen zu viel ist mit Veranstaltungen. Dann kommen wieder welche von früher, die sagen, ach, ich könnte mal wieder und so weiter. Oder es kommen auch neue auch. Also wenn ich das zum Beispiel, neulich war ich in Coburg.
Beim
Lukas Teufel. Erste Convention.
Schöne Grüße an der Stelle. Guter Typ.
Super netter Typ und die Convention exzellent. Die hat richtig mal so Spaß gemacht. Es waren nur richtig gute Leute da. Richtig gute Leute. Du hast auf keinem einzigen Tisch irgendwie
die alten Hefte gesehen.
Oder diese Pinterest-Vorlagen gab's nicht. Ne? Nirgends, bei keinem. Und wirklich von jedem nur original, eigene kreative Kunst. Toll organisiert in einer hübschen Location. Sowas macht einfach Spaß.
Da habe ich mich auch geärgert, muss ich sagen. Lukas hat mich auch gefragt, wir sind sehr gut befreundet und ich wäre auch gerne hingegangen. Ich habe auch gesehen, ich war auch dann, als ich gesehen habe, wer alles da war, war so, Mann, ey, ich musste eigentlich unbedingt mit bei sein. Aber das Problem ist dann halt, es war zu viel los und ich konnte es dann halt nicht bringen so, aber das ist schon krass. Vor allem auch eben Coburg ist ja jetzt auch nicht die Stadt to be, ne? Wo man jetzt, da fragt man sich, wie du vorhin schon gesagt hast, was ist denn da sonst noch, außer halt Tätowieren in dem Sinne. Und es war, also auch das, was ich gehört habe, ist halt super cool. Und gerade wenn man dann sagt, man ist irgendwie mit Leuten unterwegs, wo man dann irgendwie so einen gewissen Vibe hat, der einen auch inspiriert so ein bisschen und einem auch irgendwie die Liebe so ein bisschen verlängert zu dem, was man halt macht. Mm-mm. So, ne? Aber ist das, also bist du da trotzdem manchmal wehmütig, dass sich das halt so entwickelt? Oder hast du dann auch den Eindruck, dass die Welt sich dann auch in eine Richtung entwickelt, wo du vielleicht auch sagst, boah, das ist nicht mehr so mein Ding? Oder ist das, wie gehst du da dran?
Diese Sache so von wegen wehmütig oder nach in die Vergangenheit denken. Ich denke irgendwie, wenn Leute sowas sagen wie sagen wir ganz platt, früher war alles besser.
Ja.
Kein Mensch meint, dass früher alles besser war. Du hast einen Sockenschuss, wenn du sowas wirklich denken würdest. Was die Leute meinen, wenn sie sowas in der Art sagen, ist was ganz anderes. Die Leute meinen, ich komme nicht gut mit Veränderungen klar. Ich komme nicht gut mit klar, wie, aber es verändert sich immer alles. Das hat gar nichts damit zu tun, ob die Veränderungen gut oder schlecht sind. Das kann man mal völlig auf die Seite tun. Man kann einfach mal sagen, es verändert sich immer alles. Es bleibt nie irgendwas stehen. Und dann hat man einfach die Wahl, wie man mit der Veränderung umgeht, wie man sich positioniert oder sagen wir mal, ob man die Welle reitet oder ob man irgendwie trotzig aufstampft und von der Welle platt gemacht wird. Ne? Und letzteres ist halt was ich bei vielen leider sehe, dass die einfach trotzig drauf beharren, dass aber früher und sie haben aber noch Nadeln gelötet, wo ich denke, ja, dann drück dir eine Urkunde aus für Nadeln löten. Ja. Das brauchst es nicht mehr und das interessiert inzwischen halt leider auch niemanden mehr. Schön, dass du es kannst, und aber was soll's? Du kannst jetzt da ewig drauf beharren, aber inzwischen sind andere Skills gefragt.
Wobei während Corona war es auch wieder so, da hatte das alles ein Comeback, auch jetzt mit der neuen REACH-Verordnung. Also die Leute, die gesagt haben, hier, ich mische mir sowieso meine Farben schon seit Ewigkeiten selber, ich weiß, wie es geht, mir ist das scheißegal. Da war auf einmal auf jeden Fall richtig Nachfrage da.
Das stimmt, da kann ich mich noch erinnern, früher, wenn irgendwie so einmal im Monat oder alle paar Monate bei den Tätowierern der Farbentag war. Und das war eben nicht der Tag, wo mit Farbe tätowiert wurde, sondern wo man eben im Bad irgendwie so mit den Eimern
schön alles angemischt hat.
Oder die Rotringtusche runtergekocht oder was auch.
Mein rechter Arm ist fast komplett Talens. Also Aber hast du selber eigentlich mal probiert zu tätowieren? Weil das liegt ja eigentlich nah. Heutzutage ist es ja so, Leute stellen keine Shopguys ein, weil die keinen Bock darauf haben, jemanden nachher wieder auszubilden, weil das immer eigentlich dann zwangsläufig führt. Ja. Deswegen wundert mich das ehrlich gesagt so ein bisschen. Dass
ich habe tatsächlich mal, ich habe einige Tattoos gestochen, zuerst mal mir auf dem Bein und das zwar immer unter Aufsicht und Anleitung in einem Tattoo-Shop. Also das ging auch, also war jetzt nicht so, dass ich das irgendwie selber bei mir zu Hause probiert habe, sondern quasi unter Aufsicht und dann Anleitung, wie legt man die Nadel ein und was, erst Handschuhe anziehen und dann Desinfektion, alles halt. Aber der Sinn und Zweck war nie, dass ich tätowieren lernen wollte, sondern das war so in der Anfangszeit, wo ich fürs Tätowiermagazin gearbeitet habe, wo ich einfach gedacht habe, ich muss das auch mal gemacht haben, damit ich überhaupt weiß, worüber ich schreibe. Mhm. Und das war sehr gut. Also ich habe dann damals mir selber ein bisschen am Bein rumtätowiert und dann habe ich ein paar Kommilitonen beschwatzt, die eigentlich immer schon mal ein Tattoo wollten, aber nie Geld hatten, weil sie alles für Haschisch ausgegeben haben. Und wenn dann was irgendwie, und dann war halt immer, das war bei Mike in Esslingen, ne, und wenn der Mike hat dann auch immer angeboten, wenn jemand damit nicht zufrieden war oder wenn mal eine Linie verwackelt war oder eine Fläche nicht richtig schwarz war, dann ist er nochmal drüber gegangen. Mhm. Also von daher war das irgendwie, wusste jeder auch, worauf er sich einlässt. Und das war einfach total wichtig für mich, weil das natürlich für mich nochmal eine ganz andere Art und Weise war, mir bewusst zu werden, worüber ich, also wenn du halt dieses scheiß schwere Ding in wabbelige, zitternde Teil da in der Hand hast und du sollst damit eine gerade Linie ziehen, ohne Wobbel drin, ohne Knubbel. Ja. Einfach nur, bis ich mal eine Linie hatte, wo der Mike meinte, die ist gut, ne? Aber das ist selten vorgekommen, weil die anderen waren halt einfach scheiße, ne?
Das sieht immer einfach aus.
Ja, oder einfach eine, du denkst ja dann immer irgendwie, das einfach ist einfach mal alles schwarz. Ja, am Arsch die Räuber irgendwie. Und wenn ich jetzt halt wenn ich jetzt irgendwo auf einer Convention, momentan macht man ja ganz viel, dass man die Arme schwärzt oder die Beine und so. Und wenn ich dann mal sehe, wenn wirklich so eine ganz große Fläche samtig schwarz ist, ohne Spots drin, da erstarre ich in Ehrfurcht.
Ja, das ist geil.
Da muss ich aufpassen, dass ich irgendwie, dass ich da nicht creepy aussehe, wenn ich den Leuten auf die Arme starre. Ich denke, krass, irgendwie schwarz, einfach schwarz. Und dann kannst du natürlich auch völlig anders da dran gehen, wenn jemand irgendwie richtige Tattoo-Kunst sticht, weil du einfach mal weißt, das ist halt nicht wie mit Buntstiften.
Ja, ne? Ja, klar.
Also aber es war wirklich, wo ich das, insgesamt waren es vielleicht ein, zwei Dutzend Tattoos, die ich gestochen habe.
Naja, aber mehr, das ist ja schon mal was.
Mehr nicht, aber es hat mich irgendwie nie, also es war nie, dass ich dann irgendwie jetzt das Gefühl gehabt hätte, jetzt bin ich angefixt und jetzt will ich mehr, weil ich es einfach immer super ekelhaft fand, ob mit Handschuhen oder in anderer Leute Blut irgendwie. Dass ich da ständig mit Blut irgendwie,
blach. Da gewöhnt man sich dran, das kann ich dir sagen. Ich hatte früher auch immer so, war ich mir immer ganz eklig, so Sachen anzufassen, ne? Seitdem man sich dran gewöhnt hat, auch mit Handschuhen zu arbeiten, gar kein Problem mehr. Ich hatte zwischendurch so eine Phase, wo dieser Blutgeruch, wo mir das so ganz markant, ich das wahrgenommen habe und mich gefragt habe, so, boah, fuck, das ist echt unangenehm. Ich hoffe nicht, dass das jetzt dauerhaft so ist und dann zum Problem wird gegebenenfalls, weil das ist natürlich schlecht als Tätowierer.
Das wäre nicht so gut.
Hat sich zurückentwickelt, so viel kann ich sagen, auf jeden Fall. Ja, aber krass. Und als du dann weg warst vom Tätowiermagazin, als der, ich glaube, der ganze Huber Verlag ist insolvent gegangen, ne?
Das war erst später. Also ich bin mehr oder weniger vom auf Wunsch des damaligen Inhabers gegangen worden.
Ah, okay.
Also da war, es ging im Prinzip darum, dass natürlich die Verkaufszahlen, wie überall, ne, in den Printmedien, gingen die Verkaufszahlen immer weiter runter. Es wurde immer unangenehmer, so zum Schluss hin. Also die Hochzeit war natürlich Miami Ink, da gingen bei uns die Verkaufszahlen komplett durch die Decke. Und dann ist es wieder ein bisschen weniger geworden, dann ist es ein bisschen noch weniger geworden, weniger, weniger, weniger. Und dann hatte man halt irgendwie am Anfang so alle paar Monate mal so eine Redaktionskonferenz oder beim Geschäftsführer, wo es hieß, was können wir denn machen und Layout umstellen und so weiter. Und dann diese Meetings kamen in immer kürzeren Abständen. Bald monatlich, bald wöchentlich und was hättest du machen sollen? Also du kannst da umstellen mit Layout und mit Cover und was du willst. Ja. Du kannst das nicht mehr auffangen. Ne?
Stimmt.
Und du bist natürlich als Chefredakteur bist du halt im Prinzip der Arsch. Ne? Mhm. Du bist halt verantwortlich, auch wenn du eigentlich nichts dafür kannst. Und dann fiel eben unserem damaligen Inhaber ein, so Neubesen kehren. Gut, er will jetzt einen neuen Chefredakteur, was halt nicht so ganz einfach war, weil ich da ja schon 20 Jahre angestellt war. Und
vor allem, du bist ja auch das Gesicht dann vom Tätowiermagazin gewesen. Ne? Jeder kannte dich. Also ich wusste das auch schon relativ früh, wer du bist. Halt einfach dadurch, dass du so ein markanter Charakter bist. Ne? Und auch einfach eben, weil man dich assoziiert macht. Damit. Das ist der Dirk Boris vom Tätowiermagazin. So, weißt du, das ist, wie man damals gesagt hat, der Andi aus Kitzing ist
der
Dirk Boris vom Tätowiermagazin.
Ist ja teilweise heute noch so, ist natürlich auch, hat Positives und Negatives. Man will ja natürlich auch nicht immer,
klar,
weil für mich liegt das jetzt natürlich auch in der Vergangenheit, man will ja natürlich auch nicht immer darauf reduziert werden. Andererseits ist es natürlich auch schön, wenn die Leute mich noch vom Tätowiermagazin kennen, auch in Coburg kamen dann Leute auf mich zu und wenn dann, also das finde ich dann immer, da fühle ich mich dann immer unheimlich geehrt, wenn zum Beispiel junge Tätowierer kommen und sagen, ich habe immer das Tätowiermagazin gelesen und das hat mich inspiriert, Tätowierer zu werden. Da denke ich, boah, cool.
Ja, und das kannst du ja in Verkaufszahlen gar nicht messen, ne? Das meine ich ja auch. Und ich glaube auch, dass dieser Wegfall von diesem Magazin schon fürs Tattoo-Deutschland, sage ich mal, ein großer, also es hat ein Loch gerissen auf jeden Fall. Es war jetzt nicht so, dass das niemandem aufgefallen ist, ne? Dass das auf einmal nicht mehr da ist.
Ja, und ich denke, das hat auch schon seine Berechtigung gehabt und insofern, das für mich war ja immer das Wichtigste beim Tätowiermagazin, Information rüberbringen. Ich bin ja so unter einem klugscheißenden Planeten geboren sozusagen. Also das ist einfach mein Thema und die Infos rüberbringen. Auch wenn ich jetzt Conventions moderiere, versuche ich den Leuten was mitzugeben, dass ich mal zwischen den Showacts irgendwie erzähle, woran erkennt man eigentlich ein gutes Tattoo? Wie findet man sein Tattoo-Motiv? Woran kann man sagen, dieses Tattoo ist empfehlen oder dieses Studio ist empfehlenswert oder nicht so empfehlenswert? Wie geht man da dran? Dass die Leute irgendwie, sag mal, nicht nur solche Shows als Kommerzveranstaltung wahrnehmen, sondern dass sie einfach mit ein bisschen mehr Wissen rausgehen. Ja. Und das habe ich natürlich früher mit dem Tätowiermagazin versucht, den Leuten Wissen zu vermitteln. Weil ich denke, je mehr du über etwas weißt, umso mehr kannst du es wertschätzen und genießen.
Ja,
das und nicht stimmt. Eben nicht nur konsumieren.
Das ist aber eine schöne Einstellung, finde ich. Das täte eigentlich heutzutage einigen Leuten sehr gut, das so zu sehen. Hast du dir denn überlegt mal, ob du vielleicht irgendwie Bock darauf hast, was Eigenes zu machen? Jetzt nicht direkt ein Magazin oder so, ne? Oder irgendwie einen Blog. Ich meine, heutzutage durchs Internet ist die Eintrittsbarriere ja relativ gering.
Ne? Also Tätowiermagazin, da haben mich schon öfters Leute gefragt, was jetzt nicht so völlig aus der Luft gegriffen ist. Es gibt zwei Magazine aus dem Huber Verlag, die Harley-Davidson Dream Machines und die Custom Bike. Die macht die Katharina Weber noch weiter. Die hat tatsächlich dann sich die Lizenz dafür übernommen und macht das jetzt nicht mehr. Also Huber Verlag gibt's nicht mehr. Inzwischen macht's die Katharina, wo ich riesen Respekt vorhabe. Und mich haben dann auch schon mal Leute gefragt, irgendwie willst du nicht mal das Tätowieren? Habe ich gesagt, ich bin da nicht mit einem Klammerbeutel gepudert im Leben nicht. Das tacker ich mir nicht ans Bein, weil es ist halt schon arschvoll Arbeit.
Ja,
und das zu stemmen, das darf man nicht unterschätzen. Also das ist was, wo ich sage, da habe ich mir natürlich einerseits was im Verlag das hatte auch so positive, negative Seiten. Das Negative war halt, dass wir ständig Idioten als Geschäftsführer hatten, bis auf die letzten beiden, wo ich dann auch, weiß ja nie, wer das hört.
Ehrlichkeit, authentisch soll der Podcast sein und das sind wir hier.
Die letzten, wo ich dann wirklich, die mussten mich dann im Prinzip rausschmeißen, obwohl die es gar nicht wollten. Mhm. Die hätten wirklich was getaugt und die hatten wirklich Ahnung. Davor hatten wir nur Deppen, die einem in alles reingequatscht hatten. Das war halt das Negative am Verlag, aber das Positive war so den ganzen Krempel mit Druckerei, Auflagen, Meldung, Gedöns, musste ich mich alles nicht drum kümmern. Ne?
Ja.
Und da hängt einfach ein Arsch voll dran, irgendwie Werbung und Zeugs und so, wo ich auch zum Beispiel bei Mickey von Tattoo Life, ne, riesigsten Respekt habe, dass der das alleine, diese enorme Arbeit da auf sich nimmt, dieses Imperium sich geschaffen hat. Aber auf der anderen Seite ist er auch sein eigener Herr und kann tun und lassen, wie er will, was natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass er so erfolgreich ist, weil er auch wirklich einen Plan hat und die Szene auch lebt. Ne, während ich zum Beispiel im Huber Verlag, bei jeder Convention, wo ich hin wollte, musste ich einen Reiseantrag stellen und dann klingelt's Telefon und du siehst schon wieder, es ist die 24, der Geschäftsführer, der wissen will, warum du jetzt schon wieder nach Berlin warst. Du warst doch erst letztes Jahr und dann kannst du dem jedes Jahr erklären, warum du auf die Berlin Convention musst.
Aber deswegen meine ich, das würde doch total gut passen, weil jetzt auch, ich meine, wir kratzen ja jetzt gerade mal an der Oberfläche von den ganzen Stories, die du halt da hast. Also mich würde das interessieren. Sonst, weißt du was, sonst biete ich dir jetzt einfach an, sonst machen wir einfach hier Dirk Boris noch Tattoo-Geschichte und dann kriegst du einfach eine Rubrik hier und dann kannst du mal noch einen Schwank oder so noch erzählen, weil ich fände es mega cool, wenn dieses Wissen, diese ganzen, das ist ja auch schon irgendwo kulturhistorisch so von dir aus deiner Sicht der Ding, also ne, das Ganze zu machen. Das fände ich halt cool, wenn das eben nicht einfach nur, ich meine, wir reden jetzt, ich kann nicht so auch auf einer Convention mal sicherlich fragen, aber wenn das halt der Allgemeinheit irgendwie dieses Wissen über diese ganze Tattoo-Kultur trotzdem noch irgendwie weiterkommt. Weißt du, dass das nicht eben bei dir bleibt oder jetzt halt auf den Conventions geteilt wird, sondern dass man sagt, okay, oder du machst, keine Ahnung, einen Instagram-Account, wo du irgendwie einen Blogartikel schreibst, kostet ja nichts, da musst du dich nicht um Verlag kümmern, nicht um, du hast niemanden, der dir reinlabert, du kannst sagen, ich mache einen Artikel, keine Ahnung, im Monat oder so. Fände ich mega cool.
Ja, wäre schon ganz spannend. Ich habe ja neulich war ich ja irgendwie, da habe ich tatsächlich so ein paar Vorträge vorbereitet, wo ich auf der Tattoo Cruise war von Martin Siedler von Wildcat. Da habe ich mehrere Vorträge, auch Tattoo-Geschichte. Das ist jetzt natürlich so ein Event, das kannst du nicht, jeden Monat auf eine Tattoo-Kreuzfahrt.
Das stimmt.
Das wäre ein bisschen, wird ein bisschen ins Geld gehen. Aber tatsächlich, wo ich das dann mal zusammengeschrieben habe, da habe ich dann auch gedacht, Heideblitz irgendwie, also da kommen dann schon so ein paar richtig interessante Sachen, die man, wo ich selber auch nicht mehr so eigentlich so auf dem Bildschirm hatte, aber wenn man dann sich überlegt und dann plötzlich fällt einem ein, ach ja, da gab es ja noch den Junkfood Johnny und die Story und so weiter und so fort, müsste ich vielleicht mal drüber meditieren, ob und in welcher Form, aber irgendwie jederzeit gerne.
Angebot steht, kann ich dir hiermit nochmal sagen,
ja, ne, wenn ja, du also Bock das, hast. Ja, weil irgendwie ich bin halt, was Technik angeht, bin ich allein, wie man den Kram, der jetzt hier auf dem Tisch liegt, zusammensteckt und was, war wahrscheinlich auch alles nicht ganz billig hier.
Doch, das ist super. Also da kann ich wirklich sagen, Podcasten ist eigentlich eine Geschichte, die sehr dankbar ist, weil sehr günstig. Alles, ach, was schade, du hier siehst vom kompletten Equipment, ist, ich habe unter 500 Euro für alles
bezahlt. Dann habe ich die Ausrede schon mal nicht mehr. Nee, aber können wir gerne machen, fände ich sehr lustig.
Fände ich witzig, wenn du mal irgendeine Story hast, wo du sagst, man kann das ja dann aufgliedern, auch irgendwie, dass man das so nach Jahren macht oder so, irgendwie eine Story pro Jahr, dann hat man ein bisschen Material und du kannst ein bisschen noch was für die Außenwelt noch aufbereiten. Nur wenn du Lust hast, wie gesagt.
Ja, fände ich lustig. Können wir gerne machen.
Was sind so die nächsten Sachen, auf die du dich jetzt noch freust dieses Jahr?
Was hätten wir denn noch? Also Eggenfelden, auf Eggenfelden freue ich mich vor allem, also ist eine coole Veranstaltung, aber vor allem halt auch wegen den Organisatoren, wegen der Rike und dem Raimund. Das sind halt, die sind super cool. Klar, der Lukas macht ja auch noch Schweinfurt,
ja. Das
steht ja auch noch an.
Da sehen wir uns
dann
auf jeden Fall.
Dann habe ich Münster steht bei mir noch an. Ich habe jetzt sicher noch einige vergessen. Es sind noch ein paar dieses Jahr. Aber nicht mehr allzu viele. Also das ist, wie gesagt, ich baller mir da auch gar nicht so den Kalender zu, weil man merkt dann halt auch, man wird am Wochenende dann vielleicht auch gern mal was anderes, mal ja, auf dem Flohmarkt oder keine Ahnung was, ne? Und die Eltern werden auch nicht jünger und da möchte dann auch so ein bisschen flexibel bleiben, dass du dann mal spontan mal, wenn es bei denen irgendwie zwickt und zwackt. Aber ansonsten, im Moment bin ich ja noch, was ich total gern mache, dabei, das Tätowierer-Jahrbuch für den Mickey zu machen.
Genau, richtig, bist ja auch Ansprechpartner, ne?
Genau, also das hat sich total super ergeben. Der Mickey hatte das nämlich erst gar nicht mitgekriegt, dass ich aus dem Verlag raus bin und hatte, als ihm jemand für das deutsche Jahrbuch weggebrochen ist, hat er erst einen Traveling Mick, einen Micha, gefragt. Und dann hat er, der Micha, den ich ja aus Schulzeiten schon kenne.
Wir wirklich?
Ja, wir sind Schulfreunde.
Ne?
und der Micha hat dann gemeint, er hätte da keine Zeit, er war damals noch bei Cheyenne und hat dann gemeint, aber hast du denn nicht mitgekriegt, dass der Dirk Boris gar nicht mehr beim Tätowiermagazin ist, vielleicht hätte der Bock. Und dadurch kam dann der Kontakt mit Mickey zustande und dann dachte ich, das ist ja irgendwie, das ist halt einfach cool, weil das kann ich halt selber zusammenstellen. Da bin ich wirklich komplett, das mache nur ich. Klar, natürlich, die haben die Grafik in Mailand, aber wo die ganzen Kontakte über mich laufen, was auch total schön ist, weil ich da auch eben oft Leute anschreibe von früher und auch wenn die nicht ins Jahrbuch gehen, aber dann hat man wieder einen Kontakt und tauscht wieder Stories aus. Das ist total schön. Und dann kam natürlich darüber wieder natürlich dann irgendwann hat der Mickey mich angerufen und gemeint, das war so während Corona, ja, dass er ja London nicht mehr macht und dass er jetzt eine neue Convention plant und hat mich dann eben gefragt, ob ich die Gods of Ink moderiere, ja,
was das natürlich krass,
absolut Bombe ist, ne? Also irgendwann habe ich gedacht, so habe ich mir überlegt, reicht's mir mal so mit der Tattoo-Szene, will ich vielleicht auch mal was ganz anderes machen. Ich habe ja dann auch mal angefangen, Bücher mit Kurzgeschichten zu schreiben.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Und bin auch schon ewig dran, ein Buch zu schreiben über Magietheorie und wollte mal irgendwie eine ganz andere
Richtung.
Aber irgendwie die Tattoo-Szene lässt mich nicht los, allen naslang. Kommen dann immer wieder Leute und fragen, ja, ich möchte eine Veranstaltung machen und könntest du? Und dann sagst du halt nicht nein, weil ist cool. Ne? Und
du hängst zu tief drin.
Ja, irgendwie, ich komme da nicht mehr raus. Das ist irgendwie so ein bisschen so wie dieses, wie ein Horrorfilm, dieses verwunschene Haus,
ja, wo man
fliehen will, aber es zieht einen dann immer wieder zurück.
Du kommst immer wieder an dieselbe Stelle zurück. Ja, aber das, ich meine, ich als Konsument deiner Medien kann sich da auf jeden Fall nur wünschen, dass das noch lange so weitergeht, dass du uns erhalten bleibst in der Tattoo-Szene und da noch den einen oder anderen Schwank, wie gesagt, erzählen kannst. Wir sind tatsächlich schon am Ende von unserem Podcast. Das ging jetzt wirklich so einmal Fingerschnips und die Zeit ist rum. Auf jeden Fall. Wir machen es bei uns immer so, der Gast hat das letzte Wort und kann noch mal ein bisschen Werbung machen. Ich weiß nicht, ob die, ich musste ja auch noch schreiben wegen dem Tätowierer-Jahrbuch, da hatten wir letzte Convention drüber gesprochen, ich habe es vergessen. Ist das für dieses Jahr schon durch? Oder nee, kann man noch?
Das ist noch, das läuft noch eine Weile. Also wenn du da Bock hast, sehr gerne. Also das ist so eine Sache irgendwie mit dem Jahrbuch. Da weiß ich nie, wenn ich dann Leute anspreche, ob die sich jetzt verpflichtet fühlen. Da muss sich keiner verpflichtet fühlen, nur weil ich das bin. Aber andererseits, wenn ich sie nicht ansprechen würde, würden sie vielleicht denken, wieso fragt er mich jetzt nicht mehr? Also von daher, ich frage die Leute und wenn jemand sagt, ist für mich uninteressant, ist dieses Jahr nicht drin, frag mich nächstes Jahr, für alles easy. Ne? Aber es freut mich natürlich immer, ich freue mich da tatsächlich, wenn ich gute Leute, coole Leute drin haben, vor allem Leute, die wirklich einen eigenen Stil haben. Ne? Wenn wo du sagst, ich liebe das, wenn man ein Tattoo sieht, wenn du irgendjemanden in der U-Bahn oder so siehst und du sagst, das hast du vom Luke Endkitzen, das hast du vom Tattoo Thomas.
Das ist cool.
Das hast du von der Sofa aus Berlin, nur die macht diese Sachen. Das ist einfach geil. Und die Leute einen angucken wie das Auto und sagen, ja, stimmt. Und dann freuen die sich und ich freue mich. Also jedenfalls, wenn ich solche Leute im Jahrbuch habe, die irgendwie besondere Sachen machen, finde ich immer mega.
Da ging's, so ging's mir früher bei den älteren Leuten. Hier in der Umgebung sieht man es wahrscheinlich eher als bei mir in Jena, aber die alten Sachen von Klaus Fuhrmann.
Ja,
kennst du noch?
Ja, natürlich. Das erkennst du auch sofort.
Ja, das ist super geil. Aber das war eben auch so ein, das fällt mir jetzt so als prägnantes das dir ein, weil da habe ich bis heute ist das ein Style, der nicht so richtig, den ich noch nicht nochmal neu aufbereitet gesehen habe, weißt du? Mm-hmm. So, das ist irgendwie cool. Fiel mir gerade nur so einen dazu. Magst du noch einmal mit den Leuten teilen, wie man dich auf, also wo man dich vielleicht bei Instagram findet, wo man vielleicht auch Publikationen von dir findet und so weiter und so fort, wenn man sich weiter mit dir als Mensch befassen möchte, wo man da fündig wird?
Ich bin, wie es für alte Leute so üblich ist, ich zum einen noch auf Facebook, einfach unter Dirk Boris Rödl. Ich glaube, bei Instagram einfach Dirk Boris. Mhm. Und falls es irgendjemanden interessiert, was ich so, wie gesagt, ich habe es ja gerade nur ganz kurz angeschnitten, dass ich mich so ein bisschen mit Magie und so weiter befasse. Ich habe auf Instagram und Facebook noch jeweils ein Profil, das heißt Runokarl. Da mache ich so Sachen wie Amulette, Medaillons, Runensets, Zauberstäbe, so Ritualgegenstände für Hexen, Schamanen, Druiden. Das ist so ein bisschen mein Ding. Schnitzereien aus Knochen, Geweih, Mammutelfenbein, solche Sachen. Wenn da jemand Bock hat, sich für sowas interessiert, da mal reinzugucken. Und wie gesagt, über Instagram, Facebook, einfach über meinen normalen Namen.
Okay, alles klar. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin
ganz
gespannt,
meinerseits, ganz
ob wir dann in Zukunft noch vielleicht ein bisschen was hören. Wenn ihr mehr davon hören wollt, sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt uns eine DM. Schreibt mir eine DM. Schreibt Dirk Boris eine DM. Wie auch immer, Feedback ist immer cool. Da sieht man, dass man das nicht einfach so ins Leere macht. Ich hoffe, da war ein bisschen was für euch drin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, eine ganz tolle Woche und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und ja, Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.